Die Ereignisse rund um den Ukraine-Krieg haben sich in den letzten Tagen überschlagen. Das Ultimatum an Russland, das US-Präsident Donald Trump gestellt hatte, lief am Freitag aus. Trumps Sondergesandter Steve Witkoff traf sich mit Wladimir Putin und ein Gipfeltreffen zwischen Trump und Putin ist für Ende dieser Woche in Alaska angesetzt. Es wird also viel geredet, die Frage ist nur, ob alle vom selben sprechen. Und parallel dazu verschlechtert sich die militärische Lage der Ukraine, es werden gegenseitig Atomdrohungen laut und über all dem schwebt auch noch der globale Handelskrieg. Wir versuchen, Ordnung in die Ereignisse zu bringen im Gespräch mit Ralf Bosshardt. Er ist Oberstleutnant im Generalstab AD und war langjähriger militärischer Sonderberater des OSZE-Generalsekretärs. Guten Tag, Herr Bosshardt.
Ja, grüß Gott.
Herr Bosshardt, Donald Trump hat ja dieses besagte Ultimatum gestellt. Sein Gesandter war in Moskau und nun soll es ein Treffen mit Putin in Alaska geben. Wie schätzen Sie generell diese jüngsten Entwicklungen ein? Handelt es sich hier um einen ernstzunehmenden Friedensvorstoß oder primär um politisches Theater?
Nein, das ist bestimmt mehr als politisches Theater. Wir müssen einfach sehen, dass natürlich die Handlungsfreiheit auch von Donald Trump nicht unbegrenzt ist. Das äußert sich in wirtschaftlicher Hinsicht darin, dass jetzt China und Indien nicht einfach einknicken und auch Brasilien nicht. Präsident Lula da Silva hat ja bereits gesagt, er werde Konsultationen durchführen mit den BRICS-Verbündeten. Und in militärischer Hinsicht zeigt sich das ja darin, dass in der Ukraine eine von der NATO organisierte, ausgerüstete, ausgebildete und wohl auch geführte Armee nicht so erfolgreich kämpft, wie man sich das wahrscheinlich in Brüssel vorgestellt hatte. Wir wissen ja aber auch seit langem, dass die Administration Trump nicht eben viel von der NATO hält. Von daher denke ich, wird in den Verhandlungen relativ rasch Einigkeit erzielt werden, was eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine anbelangt. Die Europäer werden natürlich versuchen, das Ganze zu torpedieren. Und die ganz große Frage besteht darin, ob es einen Friedensvertrag gibt oder ob es ein reiner Waffenstillstand sein wird. Ich gehe davon aus, dass es ähnlich wie die Minsker Abkommen zu einer Vermischung von rein militärischen Waffenstillstandsbestimmungen in diesem Abkommen kommen wird, mit gewissen politischen Problemen, die man löst.
Dieses Ultimatum, das wie erwähnt verstrichen ist, war ja mit Sanktionen und Strafzöllen eingedeckt und gleichzeitig finden nun weitere Gespräche statt. Diese Taktik, Druck aufbauen und gleichzeitig die Hand zur Verhandlung ausstrecken, ist das aus Ihrer Sicht eine erfolgsversprechende Strategie gegenüber dem Kreml?
Es ist natürlich Standard in einem Friedensprozess generell. Wer eine rein diplomatische Strategie fährt, der wirkt scheinbar etwas zahnlos. Und wer einseitig auf eine militärische Strategie setzt, der wirkt dann schnell einmal militaristisch. Da geht es natürlich darum, dass man eine gesunde Balance aufrechterhält und nicht eine Situation schafft, in welcher diplomatische, wirtschaftliche und militärische Methoden einander beißen und ausschließen. Druck aufgesetzt hat Donald Trump natürlich genug. Die Frage ist nur, wie ernst hat man das im Kreml genommen? Und in wirtschaftlicher Hinsicht hat sich jetzt gezeigt, dass die BRICS-Staaten nicht einfach so einknicken.
Bleiben wir gleich bei diesem Balanceakt zwischen diplomatischen und militärischen Manövern. Der Krieg an der Front geht ja trotz der Gespräche unvermindert weiter. Und die aktuelle militärische Lage sieht ja so aus, dass die russischen Geländegewinne langsam aber stetig vorangehen und die Ukraine große Personalprobleme haben. Wie stark beeinflusst das die Verhandlungsbereitschaft der beiden Seiten?
Ja, in der aktuellen Lage ist Putin nicht gezwungen, jetzt um einen Waffenstillstand zu bitten, sondern er hat einen anzubieten. Die Lage der ukrainischen Armee ist so schwierig wie nie zuvor. Mittlerweile ist ja, glaube ich, anerkannt, dass die Fahnenflucht zu einem Massenphänomen geworden ist. Kürzlich gab ja eine Parlamentsabgeordnete bekannt, dass derzeit um die 400.000 Strafverfahren wegen Fahnenflucht hängig sind. Ein ukrainischer Bataillonskommandant hat erwähnt, dass monatlich etwa 20.000 Mann desertieren würden. Das ist ungefähr so viel, wie die ukrainischen Behörden monatlich an jungen Männern neu rekrutieren und das teilweise mit rustikalen Methoden. Also das militärische Instrument zerrinnt Selenskyj zwischen den Fingern und auf der anderen Seite stehen Vermutungen, wonach die russische Armee beabsichtige, nicht weniger als 10 neue Divisionen aufzustellen. Von militärischer Seite müsste jetzt ein gewisser Druck auf Selenskyj kommen, zumindest einen Waffenstillstand abzuschließen.
Militärisch ist Russland also im Vorteil. Umso mehr stellt sich die Frage, was sind denn die Beweggründe für Putin, sich auf diesen ganzen Gesprächsprozess mit Trump einzulassen? Man fährt ja nicht einfach aus Spaß oder Langeweile nach Alaska. Sieht er denn eine Chance, einen für Russland vorteilhaften Frieden zu erzielen, den er unter anderen Umständen nicht bekommen würde? Oder wo liegen die Beweggründe?
Russland hat schon seit langem im Wesentlichen sich das gesichert, was es wollte. Alles Weitere außerhalb der territorialen Gewinne, die man gemacht hat, ist schon verhandelbar. Und ich denke, Putin hat diese Verhandlungsfreiheit in den vorbereitenden Gesprächen mit Steve Witkoff genutzt. Und Witkoff war offensichtlich so zufrieden mit dem Angebot von Putin, dass er sofort Trump empfohlen hat, ein persönliches Treffen mit Putin abzuhalten. Die Wahl des Standorts der Gespräche alleine spricht ja schon Bände. Alaska, nahe der gemeinsamen russisch-amerikanischen Grenze, das zeigt doch, dass die beiden Staatspräsidenten bilaterale Probleme miteinander lösen möchten, ohne dass externe Partner, inklusive die Europäer, hier eingeladen würden. Ich denke, auch Selenskyj wird weniger eingeladen werden, als dass er hin beordert werden wird und dass man ihm dann in Alaska bekannt gibt, was jetzt die USA und Russland miteinander vereinbart haben. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass der Krieg in der Ukraine nicht einmal die Top-Priorität genießt. Gerade auch für Trump sind andere Probleme mindestens ebenso wichtig. Und ich gehe davon aus, dass zumindest die russische Seite sehr gut vorbereitet in diese Gespräche steigt und natürlich ihre Maximalforderungen auf den Tisch legt und sich dann in aller Ruhe überlegt, wo man zurückweichen kann. Man hat es ja eben nicht nötig.
Europas Politik ist ein bisschen auf der Zuschauerbank gelandet. In einer gemeinsamen Erklärung wurde die Unterstützung für die Ukraine bekräftigt, die diplomatischen Bemühungen begrüßt, die wiederum sind aber eben reichlich verfahren. Wo steht denn Europa jetzt in diesem Prozess? Soll man einfach die USA machen lassen oder müsste man jetzt eine eigene Strategie in diesem Prozess definieren?
Ja, eine eigene Strategie zu definieren, wäre natürlich schon vor langer Zeit nötig gewesen. Ich denke, dass die Europäer speziell auf dem Birkenstock ihre Chance verspielt haben, in den diplomatischen Bemühungen um eine Beilegung des Konflikts eine Rolle zu spielen. Das hat natürlich viel zu tun mit den Erfahrungen, die Russland mit dem Westen gemacht hat, beginnend mit der NATO-Osterweiterung, welche irgendwann dem Kreml dann schon nicht mehr ganz geheuer war. Ich denke, spätestens der August 2008 war eine Zäsur, als erwiesenermaßen Georgien Russland angriff und nicht umgekehrt, wie auch heute noch wieder besseres Wissen oft kolportiert wird. Ich denke, der Bericht der Untersuchungskommission des Europarats damals spricht eine deutliche Sprache. Man hat in Russland zur Kenntnis genommen, dass Europa und der Westen generell lange bereit war, gegen die Interessen Russlands zu handeln, aus der Beurteilung heraus, dass Russland keine Optionen hat für Gegenmaßnahmen, auch keine militärischen Handlungsoptionen. Und diese militärischen Handlungsoptionen hat man sich eben inzwischen verschafft. Dann kamen die Minsker Abkommen von September 2014 und 2015. Die ukrainischen Diplomaten haben immer gesagt, dass diese sehr ungünstigen Abkommen in einer militärischen Schwächephase entstanden seien und null und nichtig seien. Wir haben das ja damals erlebt, dass die Kampfhandlungen um den Kessel von Debaltsevo weitergingen, auch nachdem der Waffenstillstand abgeschlossen war. Und das führt dazu, dass Russland sich heute das, was es unbedingt haben will, mit militärischen Mitteln verschafft und auch sicher. Das ist geschehen und das ist der Grund, weshalb es der Kreml jetzt möglicherweise nicht ganz so eilig hat mit einem Waffenstillstandsabkommen.
Es ist zugegebenermaßen der Blick in die Glaskugel und die beteiligten Personen sind ja auch nicht unbedingt besonders berechenbar, aber dennoch die Frage, was ist für Sie das wahrscheinlichste Szenario für die kommenden Wochen und Monate nach diesem Gipfel in Alaska? Sehen wir den Beginn eines echten Friedensprozesses oder wird auch dieser Vorstoß wieder im Sand verlaufen?
Jetzt stellt sich erst einmal die Frage nach der Rolle von Zelensky kurzfristig. Ich weiß nicht, ob man von ihm verlangen wird, dass er jetzt eine Kapitulation unterzeichnet und dann abtritt. Und ich denke, er muss abtreten, weil wenn er einen Waffenstillstand unterzeichnet, egal wie vorteilhaft oder unvorteilhaft das dieser sein wird, ist seine Position und auch seine Person in Gefahr. Ich weiß auch nicht, wie die Rolle des ehemaligen Generalstabschefs Saluzhny sein wird, ob man ihm angeboten hat, dass er Zelensky beerben kann, unter der Bedingung, dass er die Kapitulation akzeptiert. Und das Wort Kapitulation wird fallen, das wird der Kreml fordern. Mittelfristig stellt sich die Frage, ob es eben einen Waffenstillstand gibt, einen reinen Waffenstillstand, oder ob man schon politische Probleme löst mit einem Hybridabkommen zwischen Friedensvertrag und Waffenstillstand. Für mich ist aber klar, dass selbst wenn es zu einem Waffenstillstand kommen sollte, die Europäer eine Rolle spielen werden in Richtung eines Revanche-Kriegs. Man wird die militärische Unterstützung zugunsten der Ukraine nicht einstellen, auch wenn die USA das tun werden, und davon gehe ich aus. Und man wird danach trachten, innerhalb weniger Jahre einen Revanche-Krieg gegen Russland zu führen, sei dies offen, sei dies verdeckt. Und das bedeutet, dass auf dem europäischen Kontinent vorerst kein dauerhafter Friede entsteht. Ich weiß auch, dass die OSZE keine Rolle spielen wird. Und als ehemaliger Mitarbeiter bedauere ich das sehr. Aber ich habe mitbekommen, dass am kürzlich stattgefundenen Treffen zum 50-jährigen Jubiläum der Unterzeichnung der Helsinki-Schlussakte weder Russland noch die USA mit Ministern vertreten waren und auch nicht mit der Botschafterstufe, sondern durch die stellvertretenden Missionschefs, die aus Wien angereist waren. Und das lässt wenig Positives erwarten für die Rolle der OSZE und die Gesprächsbereitschaft zwischen Ost und West generell in den nächsten Jahren.
Es ist eine so komplexe wie unsichere Lage rund um die Gespräche für einen Frieden in der Ukraine. Einschätzungen dazu hörten Sie von Ralf Bosshardt, Oberstleutnant im Generalstab AD. Besten Dank für das Gespräch.
Bitte gerne.